Okay, also es geht um das Stockholm-Programm. Das habt ihr sicherlich der Ankündigung entnommen, sonst wärt ihr nicht hier. Das Stockholm-Programm ist ein Fünfjahresplan rund um Vorhaben der inneren Sicherheit auf EU-Ebene. Und die Entscheidung soll dieses Jahr fallen. Das werde ich ein bisschen präzisieren. In der ersten Hälfte von dem Vortrag gehe ich ein bisschen darauf ein, was so los ist in der Landschaft, innere Sicherheit, aber auch äußere Sicherheit auf EU-Ebene. Und in der zweiten Hälfte stelle ich dann diese Fünfjahrespläne vor der letzten Jahre und was geplant ist für das Gegenwärtige. Und werde auch ein bisschen erzählen, was da schon an Kampagne, also an Protest aus verschiedenen Spektren geplant ist. Also erstmal noch mal ein bisschen so eine Beschreibung, was man so sieht. Das, denke ich, können wir schnell abhandeln, weil ihr wahrscheinlich alle so ein bisschen auch die Veröffentlichung dazu mitbekommt. Also die Verschränkung innere, äußere Sicherheit. Was nicht in allen Ländern so zu so Skandalisierung geführt hat wie in Deutschland. Also es gibt beispielsweise Länder wie Frankreich, Spanien, Portugal oder auch Holland, die paramilitärische Polizeien unterhalten, also Polizeien, die unter militärisches Kommando gestellt werden können. Da ist sowas wie hier mit der Bundeswehr im Innern, also bei der Weltmeisterschaft oder beim G8-Gipfel, längst nicht so skandalträchtig zum Beispiel, also wird längst nicht so diskutiert, ist da also weit fortgeschrittener. Trotzdem findet das allerorten statt, also im Bereich von Forschung zum Beispiel, die Zusammenlegung ziviler und militärischer Forschung beispielsweise, die gemeinsame Nutzung von Satellitendaten. Also es gibt ein Konsortium beispielsweise in Deutschland, was sich mit der Entwicklung, Auswertung, Nutzung von Satellitendaten beschäftigt. Da sitzt neben den Militärs und der Sicherheitsindustrie auch das BKA drin. Also das sind solche Schnittstellen. Was man ebenfalls sieht, ist, das habe ich mal hier so als Pooling beschrieben, von Verfolgungsbehörden, Nachrichtendiensten. Das gibt es beispielsweise in Deutschland, also mit dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin-Treptow, wo BKA und Verfassungsschutz zwar sauber in zwei Gebäuden getrennt sind, aber eine gemeinsame Cafeteria nutzen, morgendliche Lagebesprechungen haben. Das Gleiche gibt es in Frankreich, wo auch die gesamten Behörden gerade umstrukturiert wurden. Und natürlich so auf der Ebene von Datenaustausch, also die Schaffung neuer Datenbanken, die Zusammenlegung von Datenbanken, die Erweiterung um die verschiedenen hinzugekommenen EU-Mitgliedsländer und so weiter. Dieses Zitat finde ich sehr aufschlussreich. Das ist eigentlich, kommt das nicht aus dem Polizeibereich, sondern es ist auf der sogenannten Sicherheitskonferenz, genannt auch Wehrkundetagung in München, die jährlich stattfindet. Das ist von diesem Jahr. Der sogenannte Chefdiplomat Javier Solana hat das gesagt. Also ich übersetze das mal sinngemäß. Niemals zuvor haben so viele Menschen daran gearbeitet, überall in Europa die Sicherheit zu gewährleisten. Zahllose Treffen wurden abgehalten in allen vorstellbaren Formaten. Bilateral, multilateral, formell und informell, innerhalb von Regierungen und auch ohne sie. Und ich finde, das macht sehr deutlich so, wohin die Reise geht, nämlich, dass da sehr viel auch hinter verschlossenen Türen im Verborgenen stattfindet. Und da dieses Zitat eben von dieser sogenannten Wehrkundetagung stammt, sieht man daran halt auch ganz gut diese Verschränkung innere, äußere Sicherheit. Was natürlich auch in Ländern außerhalb Europas stattfindet, also sicherlich auch stark inspiriert durch das Department of Homeland Security, was in den USA gegründet, ins Leben gerufen wurde, also nach den Anschlägen vom 11. September. Ein paar Worte noch zur NATO. Nicht nur die Innenminister sorgen sich um die innere Sicherheit in der EU, sondern auch die NATO. Auch die NATO schlägt einen sogenannten, es gibt so ein NATO-Strategiepapier, auch die schlagen einen sogenannten Comprehensive Approach vor und sprechen viel von Homeland Security und sagen, dass eine starke Verteidigung nach außen nur durch starke Homeland Security gewährleistet werden kann und dass man da Hand in Hand mehr zusammenarbeiten muss. Also NATO, EU, aber zum Beispiel auch die G8-Staaten, die auch diverse Arbeitsgruppen auf der Ebene haben. Und es geht darum, das benennen die in dem Papier auch ganz offen, den westlichen Way of Life zu schützen. Kurzer Rückgriff. Also polizeiliche Kooperation gibt es natürlich nicht erst seit dem EU-Vertrag, also seit dem Amsterdamer Vertrag 1997, sondern hat es natürlich schon lange gegeben. Auf Polizeiebene, auf Geheimdienstebene. In den 70ern, Ende der 70er, wurde zum Beispiel die Police Working Group on Terrorism gegründet. Das hat den Hintergrund gehabt, dass es in verschiedenen Ländern Europas bewaffnete Bewegungen gegeben hat, wie zum Beispiel in Spanien, Frankreich und Deutschland. Und da wurde sich natürlich auch schon damals fleißig ausgetauscht. Und auch damals wurde auch schon der Begriff Terrorismus benutzt, um allerlei Einschränkungen, Restriktionen öffentlicher Freiheiten zu begründen. Wie heute waren auch damals diese ganzen Arbeitsgruppen durch sogenannte Verbindungsbeamte, Liaison Officers, vernetzt. Auch die zeichnen sich dadurch aus, dass sie größtenteils im Verborgenen agieren. Also sie haben hohe Kompetenzen. Sie haben meistens Zugriff auf alle Datenbanken ihres Entsenderlandes. Und sie sind nicht kontrollierbar. Also diese Verbindungsbeamten werden zum Beispiel auch bei sogenannten Major Events, also Großereignissen wie Weltmeisterschaft, G8-Gipfel und so weiter, von allen möglichen Ländern in die Führungsstäbe geschickt. Also so war das hier auch in Heiligendamm, so war das auch bei der Weltmeisterschaft, also beim G8 in Heiligendamm 2007. Und die sind angehalten, dass sie zu allen wichtigen Treffen eingeladen werden sollen. Alles, was quasi die Sicherheit rund um so die Austragung so eines Ereignisses betrifft. Und die sollen angehört werden und haben natürlich dadurch auch maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen. Aber wie gesagt, alles absolut unkontrollierbar. Nach Gründung der EU, also nach Überführung der EG in die EU, sind diese Institutionen natürlich nicht alle aufgelöst worden, sondern sie sind überführt worden. Manche existieren weiterhin, wie zum Beispiel die Police Working Group on Terrorism. Es sind neue Institutionen hinzugekommen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die EU mehr und mehr ein eigenes Profil in verschiedenen Bereichen entwickelt. Also im Bereich Außenpolitik ist das sehr sichtbar, im Bereich Wirtschaftspolitik auch, im Bereich Innenpolitik soll das ebenfalls passieren. Manche wünschen sich ein EU-Innenministerium, davon sind wir noch ein paar Jahre entfernt. Die Vorstufe davon gibt es aber schon. Es gibt so eine Art, es nennt sich operativer Ausschuss für Sicherheitszusammenarbeit beispielsweise. Neue Institutionen sind hinzugekommen wie Europol. Also Europol gibt es schon seit geraumer Zeit, aber Europols Kompetenzen sind extrem ausgeweitet worden durch ein Gesetz, was jetzt nach und nach in den Mitgliedsländern ratifiziert wird. Also ab 2010 ist Europol zuständig für alle ernsthaften Straftaten. Da gibt es nicht mehr viel, was da nicht runterfällt. Europol hat ansonsten eine koordinierende Funktion für alle möglichen Polizeiarbeitsgruppen auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Europol unterhält eigene Datenbanken. Europol baut ein sogenanntes Check the Web Center auf. Das kann man sich so vorstellen, also ihr wisst das vermutlich, also es funktioniert ähnlich wie Suchmaschinen, also dass halt bestimmte Webseiten rauf und runter gescannt werden und und Veränderungen protokolliert werden und dort eben nach verdächtigen Begriffen gesucht wird beispielsweise. Ich werde später noch kurz was zur grenzüberschreitenden Online-Durchsuchung sagen. Das ist eine Angelegenheit, die Schäuble sehr pusht auf EU-Ebene. Und meine Vermutung ist, dass, wenn das verabschiedet ist, dass das dann von Europol übernommen wird oder Europol zumindest eine zentrale Rolle darin spielt. Neue Institutionen, auch eine eigene Polizeiakademie, wo alle möglichen Einsätze ausgewertet werden und natürlich auch so Zukunftsszenarien entworfen werden. Es gibt es auf juristischer Ebene ebenso mit Eurojust, die auch an sowas arbeiten, wie dass man zum Beispiel Zeugenvernehmungen per Video machen kann. Also in bestimmten, also dass eine Verhandlung beispielsweise in Spanien stattfinden kann, aber Zeugen per Video zugeschaltet werden. Und das Ganze aber dann eben auch in dem Sinne hieb- und stichfest ist, dass es dann auch zur Verurteilung führen kann. Auch auf Geheimdienstebene gibt es eine europäische Zusammenarbeit mit dem sogenannten Situation Center mit Sitz in Brüssel. Fragt man Autoritäten danach, leugnen die immer die Existenz, also auch in kleinen Anfragen, die an die Bundesregierung gerichtet sind. Wenn da eine Frage danach auftaucht, dann sagt die Bundesregierung immer, eine Einrichtung mit diesem Namen ist uns nicht bekannt. Aber es gibt zahlreiche Veröffentlichungen dazu. Ich finde es interessant, dieses Phänomen, dass auch die europäischen Geheimdienste zusammenarbeiten, weil wenn Geheimdienste zusammenarbeiten, es ist ja ein bisschen absurd, weil eigentlich sind sie dafür da, Informationen nicht zu tauschen. Und daran wird natürlich, also dann wären sie ja im Prinzip überflüssig, wenn sie sich gegenseitig erzählen, was sie wissen. Daran wird ein bisschen deutlich, dass es natürlich auch eine Konkurrenz gibt. Also jetzt nicht nur im Sinne der Geheimdienstzusammenarbeit, sondern auch der Polizeizusammenarbeit. Natürlich wollen sich nationale Polizeibehörden nicht reinfunken lassen von irgendeiner übergeordneten Behörde oder gar anderen Ländern, in beispielsweise Einsatzplanung. Und natürlich gibt es auch nationale Vorbehalte gegenüber der Einführung von bestimmten neuen Gesetzen. Das ist also alles natürlich nicht so reibungslos, wie ich das jetzt so in der Kürze darstelle. Frontex, habt ihr vielleicht schon von gehört, ist die sogenannte Europäische Grenzschutzagentur, die auch zum Ziel hat, es ist im Prinzip, man kann es als eine europäische Grenzpolizei bezeichnen. Im Moment haben sie größtenteils koordinierende Funktion. Sie betreiben aber auch massiv Forschung, zum Beispiel den Einsatz von Drohnen, die kleinere Variante Quadrocopter, an grünen Grenzen beispielsweise, aber auch die Nutzung militärischer Drohnen, wie das zum Beispiel in der Schweiz passiert. Zur Migrationsabwehr, also der Einsatz von Drohnen hat in der Schweiz auch schon zu Festnahmen von Migrantinnen und Migranten geführt. Aber auch natürlich der Einsatz von Satelliten ganz massiv, also auch Frontex unterhält da eigene Forschungsprogramme, um automatisiert durch Satellitenauswertung Flüchtlingsboote zu erkennen, weil sie halt zum Beispiel nicht die normalen Wege benutzen, weil sie langsam fahren, weil sie klein sind, weil sie keine Häfen ansteuern und so weiter. Ziel ist die Herausbildung des Profils eines European Border Guards. Frontex wünscht sich mehr und mehr eigenes Material. Also im Moment kann man das vielleicht eher als so eine Art Expertenpool bezeichnen mit schnellen Eingreiftruppen, was aber in dem Sinne keine Polizisten sind. Das soll sich aber ändern. Frontex wünscht sich auch eigene Flugzeuge, um Abschiebesammelflüge durchzuführen und so weiter. Ebenfalls neu seit einigen Jahren ist die Europäische Gendarmerie Force, also European Gendarmerie Force, Europäische Gendarmerietruppe. Das ist keine stehende Polizeitruppe, sondern das ist eine Zusammenfassung von Einheiten aus verschiedenen Ländern. Deutschland darf da nicht mitmachen, zu dem Bedauern von einigen Innenpolitikern auch, weil Voraussetzung ist, dass die Länder, die dabei sind, eine paramilitärische Polizei unterhalten, also wie zum Beispiel hier die aufgeführten. Und Polen und Rumänien sind die gerade jüngst hinzugekommenen Mitglieder und Anwärter sind zum Beispiel Türkei und Litauen. Meine Vermutung ist, dass da noch einige andere Länder Osteuropas dazukommen werden, recht bald, weil das die einzigen sind in der EU, die eben diese Gendarmerien, also paramilitärische Polizeien, unterhalten. Die Europäische Gendarmerietruppe soll per Verlautbarung in Krisengebieten eingesetzt werden. Und es wird immer darüber gesprochen, sogenannte Drittstaaten. Und per Statut ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie auch innerhalb der EU eingesetzt werden. Also etwa bei Aufständen, wie zum Beispiel gegenwärtig gibt es viel Unruhe auf EU-Ebene mit diesen ganzen Aufständen, die jetzt ja auch die EU erreicht haben. Also beispielsweise Frankreich, Island, Flüchtlingslager auf Lampedusa und Malta beispielsweise, aber auch Guadeloupe. Also Guadeloupe habt ihr vielleicht mitbekommen, Anfang des Jahres Generalstreik, wo auch einer erschossen wurde. Guadeloupe gehört zur EU, ist sogenanntes französisches Überseegebiet. Und da macht man sich natürlich Sorgen. Die Europäische Gendarmerietruppe tut dann nichts anderes, als was im Moment die Militärs tun. Also Schutz von Eigentum, Niederschlagung von Aufständen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, aber auch Strafverfolgung, geheimdienstliche Tätigkeit gehört auch zum Repertoire. Also es wird dort in den Statuten so genannt, das gesamte Spektrum polizeilicher Einsätze sollen die machen dürfen, unter militärischem Kommando, also in Zusammenarbeit beispielsweise mit der NATO. Genau, das war jetzt mal, so ein bisschen dieser polizeilich, bisschen militärische Bereich, aber auch im Bereich Sicherheitsforschung wird immer enger zusammengearbeitet. Also was ich eingangs beschrieben hatte, was es in Deutschland gibt, also diese zivil-militärische Forschung gibt es auch auf EU-Ebene. Es gibt ein groß aufgelegtes neues Forschungsprogramm, was bis 2013 läuft, was verschiedene Sektoren finanziert, fördern soll, alles eben im Bereich der Sicherheitsforschung. Und unverhohlen wird natürlich auch gesagt, dass dieses Forschungsprogramm den Zweck hat, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken. Da geht es auch viel beispielsweise um biometrische Forschung im Bereich Biometrie, Forschung im Bereich von Satellitenüberwachung, aber sehr viel natürlich auch Software. Also das große Problem, wenn Datenbanken zusammengelegt werden sollen, ist, dass die Länder eben teilweise eben unterschiedliche Software nutzen, unterschiedliche Hardware nutzen, dass breitbandige Netze aufgebaut werden müssen, um diese ganze immense Datenflut, also kurze Fußnote, beispielsweise hat es so eine neue Generation von Überwachungskameras gegeben, also die eben früher analog gewesen sind, jetzt digital. Und wenn die auch zur Auswertung biometrischer Faktoren genutzt werden sollen, ist natürlich eine enorme Bandbreite von Daten. Dafür werden eigene Netze aufgebaut, beispielsweise. Und die Sicherheitsindustrie soll natürlich auch dafür sorgen, oder die Sicherheitsforschung, dass die miteinander harmonieren, also auch sowohl im Bereich von Hardware als auch im Bereich von Software. Das ist der Grund, warum das SIS-2, also das Schengen-Informationssystem 2, was schon längst eingeführt sein sollte, immer noch delayed ist. Also im Moment sogar die Rede davon ist, ob es überhaupt kommt, ob man nicht ein ganz neues System entwirft oder das alte System aufbaut. Es hat auch damit zu tun, dass neue Mitgliedsländer hinzugekommen sind, dass also auch dadurch die Datenflut gestiegen ist. Wenn von der Zusammenlegung der verschiedenen Forschungszweige gesprochen wird, dann bedeutet das nicht nur zivil-militärisch, sondern auch öffentlich und privat. Mit privat ist natürlich immer die Sicherheitsindustrie gemeint, die also immer mehr an Einfluss gewinnt, aber auch Technologie und Sozialwissenschaften. Also die deutsche Forschungsministerin hat das bei der Gründung des deutschen Forschungszweigs gesagt, der beim Fraunhofer-Institut angesiedelt ist, also zivil-militärische Forschung, dass die militärische Forschung viel mehr von den Sozialwissenschaften profitieren soll, was immer das bedeutet. Technische Veränderungen, die man so sieht, die man mitbekommt, ist eben diese neue Generation von Überwachungskameras, mehr Nutzung von Satellitendaten. Also da gibt es auch ein eigenes Programm, GMES, GMES, was in der Öffentlichkeit immer verkauft wird als so eine, ja, man kann damit quasi automatisiert Waldbrände erkennen und Bodenveränderungen und so weiter. Aber wie ich schon gesagt hatte, also auch das Militär und das BKA sitzen in diesen Konsortien drin. Biometrie, Drohnen hatte ich auch schon gesagt. Diese Software zur intelligenten Suche, das ist ein sehr spannendes Phänomen. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Anbieter, die man so auf diesen Konferenzen von Militär und Polizei mit Ständen sehen kann und die auch in ihren Hochglanzbroschüren sagen, dass ihre Software auch schon von verschiedenen Verfolgungsbehörden, also Polizei, Geheimdiensten eingesetzt wird. Sie sagen natürlich nicht von welchen. Die Software, da durfte ich euch auch nichts Neues erzählen, sucht eben die Datenbanken, also scannt eben die Daten in den Datenbanken auf Häufungen, Verknüpfungen, sucht Cluster, sucht Risiken, macht also eine Risikoanalyse. Das ist ein Problem, was meines Erachtens viel zu wenig thematisiert wird und skandalisiert wird, weil das bedeutet also nicht nur, dass ohne Ende Daten gesammelt werden, sondern dass diese Daten eben von Maschinen prozessiert werden und dass Maschinen quasi meine Daten nach Risiken abtasten. Und diese Software ist natürlich proprietär, also der Quellcode ist nicht öffentlich. Es war ein interessanter Vorschlag, weiß nicht, wer das mal gesagt hatte, dass man ja eigentlich fordern könnte, den Quellcode dieser Software öffentlich zu machen, um wenigstens zu wissen, nach welchen Mustern, nach welchen Pattern da eben Risiken entworfen werden. Das werden die natürlich nicht machen, aber ich finde, diese Forderung macht relativ plausibel, wo das Problem liegt im Einsatz dieser Software. Zuständig für das Ganze auf EU-Ebene ist die Kommission für Justice and Home Affairs, meistens abgekürzt JHA, die eben für eine Koordinierung dieser ganzen Institutionen zuständig ist, also sowohl auf EU-Ebene und nationaler Ebene und die engere Zusammenarbeit der Behörden befördern soll. Aber auch im Sinne von der Versuch, eben Gesetzesvorschriften immer mehr zu vereinheitlichen. Und hat damit natürlich auch eine relativ große Verantwortung, beziehungsweise spielt eine wichtige Rolle im Entwurf dieser Fünfjahrespläne, um die es ja hier eigentlich jetzt geht. Dieses Bild kommt nicht aus der EU, ich habe das trotzdem mal drin gelassen, es ist aus Korea, aber es macht so ein bisschen deutlich, wohin die Reise geht. Also die Implementierung neuer Technik im Bereich Überwachung, Kontrolle, Polizeizusammenarbeit. Ich komme jetzt eben auf diese Fünfjahresprogramme zu sprechen, die erstmals 1999 eingeführt wurden. also 99 unter finnischer Ratspräsidentschaft in Tampere. Da ging es viel um Migration, Migrationsabwehr, auch die Änderung von Gesetzen, auch so ein bisschen Perspektiven zu entwickeln, was dann später zur Einrichtung von Frontex geführt hat. Aber man muss sagen, dass es eigentlich eher so ein bisschen, also 97 war ja der Amsterdam-Vertrag, dass es eher so ein bisschen um so eine Konsolidierung ging, um so, okay, also dieses, was ich eingangs gesagt hatte, die Überführung der existierenden Strukturen und Institutionen in so einen neuen EU-Rahmen, also beispielsweise die Entwicklung von Europol. Also Europol wurde, glaube ich, 97 oder 96 gegründet, war aber längst nicht arbeitsfähig, also war in dem Sinne im Aufbau begriffen. Also Tampere, das Tampere-Programm ging quasi mehr oder weniger so ein bisschen darum, diese ganze sogenannte Sicherheitsarchitektur aufzubauen oder zu überführen. Das nächste Programm war das Haager-Programm unter niederländischer Präsidentschaft, stand unter dem Prinzip der Verfügbarkeit. Verfügbarkeit bedeutet, dass die Mitgliedstaaten eben nicht nur möglichst viel Daten in auch neu zu schaffenden Datenbanken archivieren sollten, sondern eben auch den Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen sollten. Ebenfalls im Haager-Programm festgelegt war die Schaffung von Frontex. Vorratsdatenspeicherung, das ist jetzt nicht so ganz richtig. Vorratsdatenspeicherung ist eine eigene Richtlinie gewesen, aber war auch in der Diskussion, also war auch Teil der Diskussion um das Haager-Programm. Es ging viel auch wieder um Migration, also die Schaffung von Datenbanken, wie zum Beispiel die VIS, Visumsdatenbank, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel Migrantinnen und Migranten schon bei der Beantragung von Visa in, also ihrem Herkunftsland, schon die Fingerabdrücke abgeben müssen. Was in dem Sinne ein Skandal ist, auch das wird relativ wenig bedacht, dass das zum Fingerprinting einer gesamten Community geführt hat. Also dass es schon eine sehr beträchtliche Bevölkerungsgruppe in der EU gibt, die vermutlich bald beinahe alle ihre Fingerabdrücke abgegeben haben. Auch beschlossen wurde der Ausbau der Sicherheitsforschung und die Entwicklung eines eigenen EU-Forschungsrahmenprogramms beispielsweise oder die Neuauflage. Vielleicht an der Stelle nochmal, also weil hier Vorratsdatenspeicherung steht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vielleicht habt ihr das gelesen, es gab ein Taz-Interview mit Schäuble nach dem letzten Freiheit statt Angst Aktionstag, letzten Oktober. Da wurde Schäuble auch nochmal angesprochen, eben auf diese Kampagne Stasi 2.0 und was er denn davon halten würde. Und hat er gesagt, er kann die Leute überhaupt nicht verstehen, weil die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist von der EU erlassen worden und die Mitgliedsländer sind angehalten, diese Richtlinien eben in den nächsten Jahren umzusetzen. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es Sanktionen. Da hat er formal recht. Nur lässt er dabei außer Acht, dass er zum Beispiel auf EU-Ebene zu einem der ganz wichtigen Akteure gehört, solche Richtlinien zu erlassen. Und deswegen sitze ich eigentlich auch hier, um dafür so ein bisschen auch so ein Bewusstsein zu schaffen, also sich auch mehr für diese EU-Ebene und die Akteure dort zu interessieren und gerade Deutschland, also gerade Bewegungen in Deutschland, also auch so Bewegungen wie der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sollten das meines Erachtens sehr viel mehr in den Blick nehmen. Weil wenn diese Richtlinien dann irgendwann auf nationaler Ebene ankommen und umgesetzt werden, dann ist es zu spät, weil auf EU-Ebene existieren die längst und sind dann auch nicht mehr zu kippen. Und man merkt das halt immer erst ein paar Jahre später. Also das bedeutet, wenn zum Beispiel jetzt 2009 verschiedene Richtlinien, also wenn Richtlinien erlassen werden, die für verschiedene Bereiche gelten sollen, dann wird das vielleicht erst 2010, 2011, 2012 in Deutschland umgesetzt. Und dann ist es auch für Protest zu spät. Also das diesjährige Programm, das Stockholm-Programm, soll Ende November, Anfang Dezember auf einem regulären Treffen in Brüssel entschieden werden. Es heißt Stockholm-Programm, weil der Entwurf, also jetzt unter schwedischer Präsidentschaft, also die Innenminister und Justizminister treffen sich in Stockholm Mitte Juli und werden dort einen Entwurf vorlegen. Es gibt schon eine Wunschliste, also es ist schon einiges bekannt, was sich die Innenminister so überlegen. Und diese Wunschliste kommt von der sogenannten Future Group. Die Future Group ist so ein Zusammenschluss von europäischen Innenministern nach so einem gewissen Schlüssel. Also da sitzen nicht immer alle drin. Die Future Group hat Schäuble sich ausgedacht. Schäuble mit dem damaligen EU-Kommissar Franco Frattini, der jetzt seit Berlusconi gewählt wurde, letztes Jahr Außenminister geworden ist, also nicht mehr Kommissar ist. Und diese Future Group war von niemandem bestellt. Also kein EU-Gremium hat gesagt, es muss sich mal so eine Future Group zusammensetzen und mal Szenarien entwerfen für europäische Innenpolitik. Diese Future Group ist kein formelles Gremium, das sagen sie auch selber. Also in ihren Verlautbarungen nennen sie sich informelles Gremium. Und diese Future Group trifft sich regelmäßig und die Treffen sind nicht öffentlich. Es gibt auch keine Protokolle darüber. Sie treten hinterher in die Presse und sagen, dass es ganz gut war, dass sie sich getroffen haben, dass es total wichtig war, dass sie wichtige Dinge verabredet haben und dass sie natürlich jetzt das Stockholm-Programm im Auge haben. Und wenn ich jetzt ein bisschen erzähle, was vermutlich in dem neuen Stockholm-Programm drinsteht, dann kommt das aus der Wunschliste. Also diese Wunschliste ist, muss man sich auch nicht so vorstellen, dass sie jetzt gesagt haben, das und das und das wollen wir haben, sondern sie haben eher ein bisschen die Problembereiche beschrieben, die für sie existieren und daraus kann man dann eben so ein bisschen ableiten, wohin die Reise gehen soll. Das versuche ich jetzt nochmal so zu skizzieren. Vorher noch, es gibt noch ein Zitat. Es ist ganz interessant aus dieser Wunschliste. Sie sprechen nämlich von einem Datentsunami. Also das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das steht da drin. Es macht ein bisschen deutlich auch dieses Problem, also dass es inzwischen nicht mehr darum geht, an möglichst viele Daten zu gelangen. Stichwort Prinzip der Verfügbarkeit aus dem letzten Programm. Also die Daten sind da, der Zugriff ist da. Im Moment geht es um die sinnvolle Verwaltung, Strukturierung und Analyse der Daten. Und da sagen sie auch, dass es eben gewaltige Informationsmengen gibt, die man sich nützlich machen muss. Und da geht es natürlich sowohl um Gesetze, aber auch um Technik, also um Software. Kurzer Einschub, nicht nur die Politiker sorgen sich um die Auswertung der Daten und wie das denn zu bewerkstelligen sei, sondern regelmäßig darf auch die Industrie was dazu sagen. Also dieser Markus Hellenthal ist jemand, der sehr oft zu Konferenzen eingeladen wird. Früher war er bei EADS, also dem größten deutschen Rüstungskonzern. Jetzt ist er bei Thales, dem größten französischen. Und der sagt das Gleiche, also die größte Herausforderung ist eben nicht mehr die Informationsgewinnung, da sind wir also drüber hinaus, sondern die Informationsauswertung. Er fügt hinzu, dass es da ja leider noch ein paar gesetzliche Hürden gibt, die es auch noch zu bewältigen gibt. Also die rechtlichen und operativen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden. Und darum geht es in dem neuen Stockholm-Programm. Also die rechtlichen Voraussetzungen für die operativen Maßnahmen, die die Sicherheitsindustrie also längst bereithält, zu entwickeln. Konkret Ausbau der Polizeikooperation, also gegenseitige Amtshilfe, sogenannte Nacheile, also dass deutsche Polizei, wie jetzt jüngst geschehen in Straßburg beim NATO-Gipfel mit Wasserwerfern aufkreuzt. Der Kampf gegen Terrorismus, natürlich alles sehr vage gehalten, also Terrorismus dient nach wie vor, so wie übrigens auch Kinderpornografie oder manchmal auch Rechtsextremismus, zur Einführung von mehr Überwachung, Kontrolle und so weiter. Ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues. Auch sorgen sich die Innenminister oder fordern sie mehr Missionen in Drittstaaten. Das ist ein bisschen absurd. Man denkt ja eigentlich, das ist nicht Sache der Innenminister. Aber da geht es eben um den Einsatz von Polizei. Also es soll mehr Polizei in sogenannten Drittstaaten eingesetzt werden. Und interessant ist, dass das dann immer ziviles Konfliktmanagement genannt wird. Also auch wenn die Polizei, wie ich beschrieben hatte, das Gleiche tut wie im Moment das Militär, nämlich Aufstandsbekämpfung, Kontrolle von Demonstrationen, wird das eben der Öffentlichkeit verkauft als zivile Konfliktlösung. Migration und Asyl, also Migrationsabwehr natürlich in dem Fall, ist ein sehr großer Sektor in einem neuen Programm. Über Datenschutz kommt übrigens sehr wenig vor. Das bemängeln auch die Datenschutzbeauftragten und die sagen auch, das ist abgeschrieben aus unseren, Papieren. Also da steckt nichts Substanzielles drin. Also es gibt eine starke Kritik vom EU-Datenschützer beispielsweise. Es geht viel um Zivilschutz und auch die Zusammenlegung, also die Verschränkung von Zivilschutz und Polizei und Militär. Neue Technologien, da hatte ich einige von beschrieben, also da regen die Innenminister eben auch an. Mehr Satelliten zum Beispiel, mehr Einsatz von Drohnen. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, aber verschiedene europäische Polizeien experimentieren mit Drohnen. Und also in London, Paris, Mailand werden die eingesetzt zur Überwachung sogenannter Problemstadtteile beispielsweise. Und auch das soll gefördert werden. Also in Deutschland ist es Sachsen und Niedersachsen, die sich Drohnen angeschafft haben. Also in Sachsen wird davon geredet, dass das gegen Hooligans eingesetzt werden soll in Fußballstadien. Aber auch bei Geiselnahmen zum Beispiel. In Niedersachsen geht es natürlich um Castor, also die Castor-Transporte und die jährlichen Proteste dagegen. Grenzüberschreitende Online-Durchsuchung ist auch auf der Wunschliste. Das wird auch sehr stark gepusht von Schäuble und das finde ich fatal, dass das hier überhaupt nicht thematisiert wird von Bewegungen, die sich damit auseinandersetzen. Also gerade Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, denke ich, müsste das viel mehr auf die Agenda setzen. Mehr Kontrolle des Internet, also das, was wir hier gerade also in Deutschland erleben, das gibt es in anderen Ländern längst und soll eben auch harmonisiert werden. Interessant ist, dass das Hand in Hand geht mit Bemühungen auf anderer Ebene, also nicht nur die EU-Innenminister wollen das, sondern auch die G8. Also in 6 Wochen findet der G8-Gipfel in Italien statt. Und obwohl das Internet eigentlich kein originäres G8-Thema ist, hat sich Berlusconi in den Kopf gesetzt, das so quasi als Querschnittsthema dort zu verankern und also die G8-Staaten dafür zu gewinnen, eben das Internet mehr zu kontrollieren. Satellitenüberwachung, Risikoanalyse hatte ich schon gesagt. E-Borders, da geht es darum, also Menschen mit Papieren, einen möglichst diskreten Grenzübertritt zu ermöglichen, also indem Gepäck gescannt wird, auch wenn das gerade mal wieder erstmal zum Beispiel in Deutschland abgelehnt wurde, aber Gepäck automatisiert zu scannen, auch Reisedokumente automatisiert zu scannen, also dass man so eben möglichst leicht, unbehelligt eine Grenze passieren kann und sich auch wie ein freier Bürger oder Bürgerin fühlen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich die Grenzkontrollen für Menschen ohne Papiere oder die eben kein Asyl bekommen, immens quasi zu erschweren. Das hat viel auch mit Frontex zu tun. Also Frontex unterhält da auch eigene Forschungsprogramme. Es gibt gerade so ein neues System, was aufgebaut wird. Eurosur heißt das, wo quasi alle Grenzbehörden, also ein Informationsnetz, wo alle Grenzbehörden angeschlossen sind, also alle Polizeien, wer auch immer quasi mit der Überwachung von Grenzen zu tun hat, soll da angeschlossen sein. Das soll bis 2013 fertig sein. Flugzeuge und Flüchtlingslager, das hatte ich schon gesagt, beziehungsweise Flüchtlingslager, vielleicht noch ein paar Worte. Also Flüchtlingslager außerhalb der EU zu errichten, ist nichts Neues. Das hat es eigentlich schon immer gegeben. Neu ist allerdings, dass die jetzt immer weiter weg von EU-Grenzen sein sollen. Also Italien zum Beispiel, die eine sehr starke Rolle spielen in der Migrationsabwehr in der EU, hat Verträge abgeschlossen, zum Beispiel mit verschiedenen Ländern in Zentralafrika, was ja nun wirklich weit weg ist von der EU, um dort quasi die Grenzen auszubauen, die Überwachung an den Grenzen zu erhöhen, neue fälschungssichere Pässe einzuführen. Und eben Flüchtlingslager schon dort zu errichten, um Flüchtlinge möglichst schon dort abzufangen, dass sie nicht mal in die Nähe der EU-Grenzen kommen. Also auch das steht in dem Programm oder soll vermutlich drinstehen. Mehr Interventionen außerhalb der EU, Ausbau der europäischen Gendarmerietruppe, auch die Geheimdienste sollen besser zusammenarbeiten und die Vereinheitlichung der Polizeidatenbanken. All das steht in dem Programm, beziehungsweise im Moment noch in der Wunschliste. Und es ist zu erwarten, dass in 2 Monaten, wenn das Programm vermutlich veröffentlicht ist, man dann ein bisschen konkreter wiederfindet, womit wir es die nächsten 5 Jahre zu tun haben sollen. Die Maßnahmen, hatte ich gesagt, sind erst in einigen Jahren spürbar. Und das ist ein Problem. Ein weiteres Problem ist, was ich sagen würde, dass die Kämpfe dagegen in den verschiedenen Spektren sehr, sehr viel so auf nationaler Ebene stecken bleiben. Also ich hatte das gesagt, dass ich das auch kritisieren würde am Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, also dass da nicht das auch der Öffentlichkeit erklärt wurde, was das bedeutet, dass das nämlich eine EU-Richtlinie ist und wer die im Übrigen erlassen hat, also wer dafür gesorgt hat, dass die erlassen wird, beispielsweise. Und ich finde, noch eine Chance ist, dass oder beziehungsweise noch ein Problem, was wir aber dieses Jahr überwinden konnten, ist, dass die verschiedenen Spektren so vor sich hin wursteln. Also es gibt Bewegungen, zum Beispiel, es gibt europäische Vernetzung von Anwältinnen und Anwälten, es gibt europäische Vernetzung von Bürgerrechtsgruppen, es gibt europäische Vernetzung von Gruppen, die sich mit Migration, auch so Unterstützerinnengruppen von Migrantinnen, Migranten beschäftigen. Aber unter denen gibt es relativ wenig Kommunikation und auch erst recht wenig Zusammenarbeit, wenig gemeinsame Kampagnen. Und meines Erachtens taugt die Verabschiedung des Stockholm-Programms genau dafür, nämlich A, die nationale Ebene zu verlassen, also so ein bisschen mehr sich diesen europäischen Level anzuschauen, aber auch die Spektren zueinander zu bringen, weil wenn man irgendwie was ausrichten möchte mit dem Stockholm-Programm, dann geht das nur, wenn alle die von diesem Programm in irgendeiner Weise betroffen sind, und das sind eine Menge, auch zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir diese Kampagne ins Leben gerufen. Und die Kampagne bestand natürlich erstmal darin, also seit letztem Jahr, Texte dazu zu schreiben, das Ganze ein bisschen zu analysieren, rauszufinden, wer sind da die Akteure, was sind so ein bisschen die Szenarien, die da entworfen werden. Es gibt jetzt zwei Aufrufe. Einer richtet sich mehr an so ein aktivistisches Spektrum, also auch zum Beispiel Gruppen von Migrantinnen und Migranten und Unterstützerinnen und Unterstützer. Ein anderer Aufruf kommt aus dem Spektrum ECLN, also ECLN, European Civil Liberty Network, und Statewatch. Also den haben wir auch mitentworfen, der sich so ein bisschen an so Bürgerrechtsgruppen richtet. Und die alle quasi dazu aufrufen, sich kritisch mit diesem Programm auseinanderzusetzen, sich dazu zu äußern. Und das soll aber nicht alles sein. Also wir diskutieren jetzt gerade, wie diese Kampagne auch noch physisch werden kann, also sichtbar werden kann. Das ist so, dass wir im Moment überlegen, dass wir versuchen dazu aufzurufen, oder wir werden dazu aufrufen, dass Leute. Also, dass Menschen massenhaft sogenannte Auskunftsersuchen stellen. Auskunftsersuchen, ich weiß nicht, ob euch das allen geläufig ist. Also, jeder Mensch hat das Recht, bei einer Behörde zu fragen, welche Daten über ihn oder sie gespeichert sind. Und das auf EU-Ebene zu tun, also sowohl im Schengen-Informationssystem, aber auch bei Europol. Und damit natürlich auch diese Institutionen auch so ein bisschen zu blockieren, lahmzulegen mit vielen Anfragen. Und dadurch aber auch aufmerksam zu machen, welche europäischen Behörden oder Informationssysteme inzwischen eben auch schon Daten speichern. Also das ist natürlich, also um damit auch ein bisschen zu erklären, es ist nicht nur das BKA und die LKAs und der Verfassungsschutz und die Landesämter des Verfassungsschutzes, sondern natürlich gibt es das auch schon längst auf EU-Ebene. Das ist also ein Ding, wo diese Kampagne nochmal so ein bisschen sichtbarer werden soll. Und ein zweites ist, dass wir am Wochenende vor der Verabschiedung des Stockholm-Programms in Brüssel eine Konferenz machen wollen. Das ist in dem Sinne keine große Konferenz. Also sie ist nicht für die Leute gedacht, die sich da mal ein bisschen reinhören wollen, sondern es ist eine Konferenz von Leuten, soll ein Treffen von Leuten sein, die aktiv an dem Thema weiterarbeiten wollen, möglichst verschiedene Spektren, möglichst aus verschiedenen Ländern. Das ist so ein bisschen jetzt so grob über die Kampagne, weshalb ich natürlich hier sitze, weshalb ich auch vorgeschlagen habe, diese Veranstaltung hier zu machen, ist, weil ich finde, dass das unbedingt in den nächsten Aktionstag Freedom Not Fear gehört am 12. September. Also ich finde eben, dass das sehr vernachlässigt wurde, diese europäische Ebene. Und gerade dieses Jahr, also der Aktionstag liegt genau zwischen Entwurf und Verabschiedung des Programms. Also der Entwurf ist Mitte Juli, die Verabschiedung ist am 1. Dezember. Und es ist Also es liegt auf der Hand, dass man sich natürlich dazu verhalten muss. Oder es ist eine Riesenchance. Wenn wir jetzt vielleicht noch zu einer kleinen Diskussion kommen, fände ich es interessant, das vielleicht noch mal auszuloten oder auch von euch zu hören, ob ihr das gut findet oder auch, ob ihr das nicht gut findet. Also ich habe mit Leuten AK-Vorrat darüber gesprochen. Das ist sicherlich nicht repräsentativ, aber da gab es auch eine Meinung, der gesagt hat, nee, das, der AK-Vorrat ist eine Einpumpbewegung und die ist auch nur auf Deutschland begrenzt und das muss auch so sein, sonst würde es nicht funktionieren. Ich finde es falsch, aber vielleicht könnt ihr auch noch mal was dazu sagen. Also ich kenne die Geschichte vielleicht auch zu wenig, warum das so sein soll. Aber so eine Zusammenarbeit würde ich mir eigentlich mehr wünschen, deswegen sitze ich hier. Weil solche Vorträge über europäische Innenpolitik, Überwachung, Kontrolle, Repression immer sehr deprimierend sind und weil einen das meistens so mit hängenden Schultern entlässt aus solchen Veranstaltungen, zeige ich immer gerne am Schluss noch dieses Bild. Wenn von mehr Überwachung und Kontrolle die Rede ist, dann denkt man immer so an viel Technik, Satelliten, Drohnen, Men in Black, verspiegelte Räume, Monitore, alles automatisiert. Dass dem nicht immer so ist, zeigt dieses Bild. Dieses Bild ist entstanden letzten Dezember. Es ist die Eröffnung des neuen baden-württembergischen Überwachungszentrum des Internet. Also das heißt, Internetkompetenzzentrum, also da lernt man nicht Internet, sondern da wird das Internet überwacht. Und man sieht daran, dass da, also dass es da hergeht wie in einem ganz normalen deutschen Büro. Also das sieht jetzt erstmal so mit den Aktenordnern und den Leuten, die da sitzen, die hält man jetzt nicht unbedingt für die Experten des Internet. Und wir haben das Bild mal vergrößert. Das ist ganz lustig, also hinten am Kalender hängen Pin-Ups zum Beispiel. Und auf einem der Leitsordner steht IKZ, also Internetkompetenzzentrum, Bedienungsanleitung. Und das nur noch mal so, um das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, noch mal so ein Stück weit runterzuholen. Also hier geht es erstmal um Szenarien, das ist längst nicht Wirklichkeit, da hat es auch viele Rückschläge gegeben. Im Bereich Biometrie habt ihr das vielleicht mitbekommen in Deutschland. Aber natürlich wird da massiv weiter dran geforscht und wenn die Technik beispielsweise im Bereich Biometrie im Moment noch nicht so weit ist, also es da auch gerade so einen Technologietransfer gibt, aber man kann davon ausgehen, dass uns diese Maßnahmen, wenn nicht in 2 oder 3, dann vielleicht in 7 oder 8 Jahren ereilen werden. Genau, das war's erstmal. Mein Problem ist, ich bin keine Bewegung. Also natürlich versuchen wir, also wir sind ganz wenige Leute, natürlich versuchen wir Öffentlichkeit zu machen. Und ich hatte mir relativ viel von diesem Aufruf versprochen, den wir zusammen mit dem European Civil Liberty Network und Statewatch gemacht haben. Aber der hat es nicht in den Medien geschafft, obwohl Statewatch eigentlich so ein sehr renommiertes, also Statewatch ist so eine, naja, man kann es vielleicht so ein bisschen als so eine britische Bürgerrechts-NGO bezeichnen, die so ein Flaggschiff auf EU-Ebene sind. Also alle, die sich damit beschäftigen, kennen Statewatch mit der unübersichtlichsten Webseite der Welt. Und aber auch das ist nicht wirklich wahrgenommen worden. Also es gibt so ziemlich wenige Veröffentlichungen über dieses Stockholm. Also dass dieses Jahr dieses Stockholm-Programm verabschiedet werden soll. Und das ist so ein Ding, wo ich halt finde, dass sich eben die verschiedenen Spektren oder auch existierenden Bewegungen, wie beispielsweise AK-Vorrat, aber auch beispielsweise europäische kritische Anwältinnen und so weiter, viel mehr damit beschäftigen müssten. Also es ist sehr wenig Echo im Moment. Ja. Ich weiß nicht, sind Leute hier, die aktiv sind im AK-Vorrat? Also könnt ihr vielleicht noch mal was dazu sagen, so ein bisschen skizzieren, wie das diskutiert wird für den diesjährigen Aktionstag? Oder ist das noch zu früh? Oder müssen da noch andere Probleme gelöst werden? Ja, ich habe gesehen, dass es zumindest in der Vorbereitung von dem Aktionstag für den 12. September, also im Protokoll des letzten Treffens, also dass es auf jeden Fall einhellig befürwortet wurde, sich damit zu beschäftigen. Aber was das jetzt konkret heißt, also dass man dazu sozusagen sagt, dass man es auch blöd findet, das ist das eine, aber so quasi zu versuchen, aktiv mitzuarbeiten an den Kampagnen, aus welchem Spektrum jetzt auch immer, oder einen eigenen Aufruf zu schreiben oder einen Aufruf von Statewatch und dem ICLN mit zu unterzeichnen. Also ich fände es übrigens auch spannend, wenn sich der Chaos Computer Club dazu verhalten würde, weil also sehr viele dieser gesamten Maßnahmen spielen sich so eben im Bereich von Soft- und Hardware ab, also auch der Einsatz von Software in Biometrie, in Satelliten und so weiter. Und wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht dazu aufrufen könnten, zur Verabschiedung des Programms so eine kleine Online-Demonstration zu machen. Also ich weiß, dass Online-Demonstrationen hier in diesem Spektrum sehr out sind. Ich finde das jetzt auch nicht die beste Idee, weil die Seiten der Europäischen Kommission oder Europol oder auch des Europäischen Parlaments lahmzulegen, ist relativ sinnlos, weil die so langweilig sind, dass man sich eh nicht vorstellen kann, wer da gerade drauf rumsurfen möchte. Es ist allenfalls ein Prestigeproblem, dass es halt eine Regierungswebseite ist und dass sie natürlich überhaupt keine Lust haben, dass die irgendwie lahmgelegt würde. Ich bezweifle auch, dass man die lahmlegen kann. Ich vermute mal, dass die eine relativ hohe Serverkapazität haben. Deswegen fände ich es zum Beispiel interessant, sich sowas auszudenken, wie meines Wissens diese Online-Demonstrationen angefangen haben. Also ich würde das dann auch nicht Online-Demonstration, sondern Online-Durchsuchung nennen. Also eine Online-Durchsuchung bei Europol zu machen. Und dann sowas wie, vielleicht kennt ihr das, das hat es in den Mitte der 90er gegeben von einer US-Aktivistinnengruppe, die in Solidarität mit den Zapatisten in Mexiko Webseiten von Ministerien aufs Korn genommen haben und kleine Skripte geschrieben hatten, die auf den Webseiten eben nach Dokumenten wie Democracy HTML oder Justice HTML oder sowas gesucht haben und dann eben Nutzerinnen und Nutzer, also Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Aktion, dann immer die Antwort bekamen, also 404 Error, Democracy HTML was not found on that server. Also sowas in der Richtung konnte ich mir gut vorstellen. Nur haben wir wieder Abschied von der Idee genommen, weil in unseren Kreisen niemand solche Skripte schreiben kann. Also wenn euch das flott von der Hand geht und ihr Lust auf so eine Idee habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne kontakten. Ja, ich glaube, wir können das beenden. Es ist auch gleich eins. Ist der nächste Vortrag angesetzt. Wenn ihr noch Fragen habt, ich hänge ja auch noch eine Weile rum.